Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Italien suchen die Katastrophenhelfer nach dem schweren Erdbeben weiter nach Verschütteten. Mehr als 200 Menschen konnten lebend aus den Trümmern der teilweise verwüsteten Dörfer gerettet werden. Offiziell wurden bisher 250 Tote gefunden. Die Behörden befürchten aber, dass es noch deutlich mehr werden könnten. Das Beben hatte gestern früh die Region um das Gebirgsmassiv Gran Sasso nordöstlich von Rom erschüttert.
Über 2000 Mann sind im Einsatz, um unter den Trümmern Überlebende zu finden und zu retten. Vor allem hier in Amatrice, das am schlimmsten betroffen ist. Allmählich wird dies ein Wettlauf mit der Zeit. Nach 3, spätestens 4 Tagen sinken die Chancen, unter Trümmern ausharren zu können. Die Menschen drohen zu ersticken. Die Einsätze konzentrieren sich inzwischen auf gezielte Orte und Stellen, wo wir sehr präzise mit technischen Möglichkeiten versuchen, unsere Rettungsbemühungen durchzuführen. Bis vor 2 Tagen sah Amatrice noch so aus. Ein malerisches Dorf mit viel alter Bausubstanz. Und nun das. Immer lauter wird die Kritik, dass in Italien keine vernünftige Erdbebenprävention gemacht wird, dass die dafür bestimmten Gelder, etwa auch für Amatrice, irgendwohin versickern. Wir wissen, dass die Gelder zugeteilt wurden, aber wissen nicht, ob die Arbeiten angefangen haben oder es Ausschreibungen gab. Wir wissen noch nicht einmal, ob sie tatsächlich ausgegeben wurden. In den vom Beben getroffenen Ortschaften kommt ein weiteres Problem dazu. Viele Häuser sind einsturzgefährdet, da es den ganzen Tag zu Nachbeben kommt. Für die Einsatzkräfte ist das durchaus nicht ungefährlich. Im ganzen Land hängen die Fahnen auf Halbmast. Vor einer Stunde trat der Ministerrat zusammen. Es ist geplant, für die Region den Notstand auszurufen und 50 Millionen Euro Soforthilfe bereitzustellen.
Zur Situation im Erdbebengebiet jetzt live aus Amatrice, Ellen Trapp.
Hier in Sant'Angelo, einem Ortsteil von Amatrice, ist innerhalb von 24 Stunden ein kleines Dorf entstanden. Hunderte Helfer haben innerhalb von kürzester Zeit versucht, für die 300 Erdbebenopfer eine Art Alltag einkehren zu lassen. Mit einer Küche, einer Klinik, Kleidung und Decken und einer besonderen Betreuung für Kinder. Unter anderem von Psychologen, denn viele von ihnen sind traumatisiert von den Erlebnissen der Unglücksnacht. Sie haben beispielsweise Angst einzuschlafen. Viele der Menschen hier können nie wieder in ihre Häuser zurück. Nichts in ihrem Leben, sagen sie, ist so, wie es einmal war. Und die Helfer geben ihnen hier das Gefühl, dass sie nicht alleine sind, dass sie bei ihnen sind. Einer der Koordinatoren hat mir heute erzählt, dass die Unterstützung von den Freiwilligen der Region enorm sei. Während die Männer anpacken, kochen die Frauen Gerichte der Region und wollen Opfer und Helfer verwöhnen, wie sie sagen. Alle sollen wissen, sagen Helfer und Opfer, Italien ist vereint. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Zur Situation im italienischen Erdbebengebiet zeigt das erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Die türkische Armee hat ihre Offensive in Syrien fortgesetzt und noch mehr Panzer in das Nachbarland geschickt. Der Einsatz richtet sich nach Angaben der Regierung vor allem gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Gestern hatte die Türkei syrische Rebellen dabei unterstützt, den IS aus der Grenzstadt Jarablus zu vertreiben. Der türkische Einmarsch richtet sich aber auch gegen die kurdischen Milizen in Syrien. Diese hatten vor kurzem mit der Einnahme von Manbij große Geländegewinne erzielt. Die Türkei möchte sie hinter den Euphrat zurückdrängen.
Luftangriffe im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Offenbar auf Stellungen des sogenannten Islamischen Staats. Am Vormittag rückt die türkische Armee erneut mit Panzern in Syrien ein, um gegen IS-Terrormilizen vorzugehen. Türkische Medien berichten von 350 Spezialkräften, die in Syrien operieren. Nachdem gestern von Ankara mit Waffen ausgerüstete Rebellen der Freien Syrischen Armee die syrische Grenzstadt Jarablus eingenommen haben, setzen diese heute im Hinterland ihre Angriffe gegen den IS fort. Syrische Frauen mit Kindern auf dem Weg in die Heimat. Sie sind vor längerer Zeit vor dem IS in die Türkei geflüchtet. Jarablus ist vom IS befreit, Gott sei Dank. Gott schütze die türkischen Soldaten. Unterdessen gibt es widersprüchliche Angaben, ob sich Kämpfer der syrischen Kurdenmiliz YPG auf die Ostseite des Euphrats zurückgezogen haben. Neben der Vertreibung des IS verfolgt Ankara mit der Militäroperation ein weiteres Ziel. Die Regierung will vermeiden, dass die YPG ein zusammenhängendes größeres Gebiet entlang der türkischen Grenze kontrolliert. Die Kurdenmiliz gilt als Verbündeter der in der Türkei als Terrororganisation eingestuften PKK. Der türkische Außenminister warnt: Wenn sich die YPG nicht zurückzieht, werden wir das Notwendige unternehmen. Die YPG hat keinen Grund, westlich vom Euphrat Stellung zu beziehen. Ankara hat angekündigt, die Militäroperation bald zu beenden. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass die Türkei sowohl ein Vorrücken des IS als auch der Kurdenmiliz Richtung türkische Grenze kaum mehr dulden wird.
Welche Strategie verfolgt die Türkei in Syrien und wie könnte sich diese auf die Friedensbemühungen für das Land auswirken? Auf tagesschau.de finden Sie dazu ein Experteninterview. Im Syrienkrieg ist offenbar mehrfach Giftgas eingesetzt worden. Das geht aus dem Untersuchungsbericht einer UN-Expertenkommission hervor. Demnach griff die syrische Armee mindestens 2 Dörfer mit Chlorgas an. In einem anderen Fall setzte die IS-Terrormiliz Senfgas ein. Dem Bericht zufolge gab es noch 6 weitere Giftgaseinsätze. Wer dafür verantwortlich war, konnte nicht geklärt werden.
Entsetzen in Afghanistan. Bei dem mehrstündigen Angriff von Extremisten auf die amerikanische Universität in Kabul sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Attacke hatte gestern Abend mit der Detonation einer Autobombe begonnen. Danach drangen die Täter in den gesicherten Komplex ein. Hunderte Studenten flohen in Panik. 2 Attentäter wurden schließlich von afghanischen Sicherheitskräften erschossen, so offizielle Angaben. Zu dem Anschlag bekannte sich bislang niemand.
Die tschechische Regierung lehnt die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel weiter ab. Ministerpräsident Sobotka sagte nach einem Treffen mit Merkel in Prag, sein Land sei nach wie vor gegen verpflichtende Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU. Auch Merkel räumte Meinungsverschiedenheiten ein, betonte aber auch Gemeinsamkeiten, etwa bei der Forderung nach einer Stärkung der EU-Außengrenzen.
Prag ist für Angela Merkel eigentlich eine ihrer Lieblingsstädte. Eigentlich. Doch politisch ist die Hauptstadt ein schwieriges Pflaster. Präsident Seemann hatte vor der Begegnung am Abend die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin immer wieder als unsinnig bezeichnet. Der Flüchtlingszuzug ist für ihn eine organisierte Invasion. Schon zuvor auf einer Pressekonferenz mit Premierminister Sobotka meinte Merkel, unterschiedliche Sichtweisen seien normal.
Es ist das Prinzip der Europäischen Union und es passiert auch nicht zum ersten Mal, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Die müssen wir benennen, darüber müssen wir reden und dann müssen wir versuchen, vernünftige Lösungen zu finden.
Demonstrationen gegen Merkel und die Aufnahme von Flüchtlingen auch heute wieder in Prag. 2 Drittel aller Tschechen sehen das einer Umfrage zufolge so. Rund 2700 Flüchtlinge müsste Tschechien nach einem EU-Beschluss vom vergangenen September aufnehmen. Die will das Land aber partout nicht haben, auch im Blick auf die bevorstehenden Regionalwahlen. Premierminister Sobotka begründete die ablehnende Haltung Tschechiens. Die Flüchtlinge kommen aus Gebieten, die uns von der Kultur und Religion sehr fremd sind und aus Ländern, wo Terrororganisationen wie der IS aktiv sind. Bei einem Privattreffen von Merkel und Sobotka sah es ein wenig nach heiler Welt auf den Hügeln von Prag aus. Doch beim Thema Flüchtlinge gab es keine Annäherung.
Hier in Tschechien wird wie in anderen osteuropäischen Ländern auch weiterhin eine harte Linie gefahren. Ganz nach dem Motto, wir lassen uns von Europa nicht vorschreiben, wen wir aufzunehmen haben.
In Frankreich beschäftigt sich seit heute das oberste Verwaltungsgericht mit dem Verbot von Ganzkörper-Badeanzügen, sogenannten Burkinis. Das Thema ist auch in der französischen Politik umstritten. Insgesamt mehr als 30 französische Städte haben nach dem islamistischen Anschlag von Nizza Burkinis an ihren Stränden untersagt. Die Bürgermeister verweisen auf die angespannte Stimmung in Frankreich. Muslimische Badebekleidung könne als Provokation empfunden werden.
Wie viel Haut muss Frau zeigen an der Côte d'Azur? Tunika, Leggings und Kopftuch für die Polizisten in Nizza offenbar zu viel Stoff. Diese Fotos befeuern die Burkini-Debatte in Frankreich. Wurde die Frau gezwungen, sich auszuziehen oder tat sie das freiwillig, wie die Stadt Nizza behauptet? Hört auf mit der Jagd auf den Burkini, titelt die linke Libération. Der angeblich so gefährliche Stoff, längst ein Politikum. Ich bin dagegen, dass das Verbot ausgedehnt wird. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Nach den Attentaten sind die Franzosen ohnehin sehr verängstigt. Da sollten wir nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Wir sollten die Menschen nicht stigmatisieren. 30 Kommunen, vor allem in Südfrankreich, haben den Burkini für die Sommerzeit verboten. Strandkleidung müsse den guten Sitten und den Prinzipien des Laizismus entsprechen. Die Trennung von Staat und Kirche ein Grundprinzip in Frankreich. Vollverschleierung ist seit Jahren verboten, trotzdem halten sich viele nicht daran. Der Burkini ist eine Provokation. Das dient dem politischen Islam und dem radikalen Islamismus. Alle Zeichen, die eine Religionszugehörigkeit ausdrücken, sollten verboten werden. Überzogen und islamfeindlich kritisiert die Menschenrechtsliga. Nicht nur sie befürchtet einen Rechtsruck in Frankreich. Vor dem höchsten Verwaltungsgericht kämpfen die Menschenrechtler jetzt für ein Ende des Burkini-Verbots.
Egal, wie das Gericht morgen entscheidet, die angeheizte Debatte um Burkinis, Burkas und Vollverschleierung wird nicht zu Ende sein. Hier geht es nämlich nicht nur um ein Stück Stoff. Vor allem die Rechten nutzen die Angst nach den Anschlägen, um Stimmung zu machen gegen Muslime. Gewählt wird erst im nächsten Jahr, aber der Wahlkampf hat schon begonnen.
In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá haben tausende Menschen den historischen Friedenspakt zwischen ihrer Regierung und den linksgerichteten FARC-Rebellen gefeiert. Mit dem Abkommen könnte einer der längsten und blutigsten Konflikte in Lateinamerika enden. Der Friedensplan sieht unter anderem vor, dass die Guerillakämpfer ihre Waffen abgeben. Im Gegenzug sollen sie am politischen Prozess im Land beteiligt werden.
Auf diesen Tag haben die Kolumbianer lange gewartet. Der Frieden zwischen FARC-Rebellen und Regierung ist ausgehandelt. Wenn die Menschen im Referendum am 2. Oktober für den Vertrag stimmen, wäre das die Grundlage für das Ende der FARC-Guerilla. In Kubas Hauptstadt Havanna haben sich beide Seiten gestern nach fast vierjährigen Verhandlungen auf das historische Abkommen geeinigt, das Präsident Santos seinem Volk noch zur Abstimmung vorlegen muss. Ihre Entscheidung, das Abkommen zu unterstützen, kann endlich die Gewalt zwischen den Kindern unseres Landes beenden. Sie haben das letzte Wort und das wird gelten. Das Friedensabkommen sieht die völlige Entwaffnung der noch 7000 Rebellen vor, außerdem Sondergerichte für die Aufarbeitung von Gewaltverbrechen. Für politische Straftaten soll es eine Amnestie geben. Die FARC soll die Möglichkeit bekommen, sich zu einer politischen Partei umzuformen und Land soll gerecht umverteilt werden. Wegen der grausamen Verbrechen der FARC über 50 Jahre hinweg bemängeln Kritiker, man sei den Rebellen zu sehr entgegengekommen. Der Guerillakampf gegen Staat und Großgrundbesitzer kostete schätzungsweise 300.000 Menschen das Leben, machte 7 Millionen Kolumbianer zu Flüchtlingen. Solange die kleinere ELN-Guerilla, Drogenbanden und Paramilitärs nicht in den Friedensprozess einbezogen werden, sei der Frieden nicht sicher. Überwiegend aber wird die Vereinbarung als großer Schritt hin zu Frieden und Wachstum gewertet.
Der Kurzmitteilungsdienst WhatsApp rückt von seiner bisherigen Linie ab und leitet nun doch Daten seiner Nutzer an den Mutterkonzern Facebook weiter, unter anderem die Handynummer. Die User könnten dadurch bei Facebook stärker auf sie zugeschnittene Werbung bekommen, teilte WhatsApp mit. Datenschützer kritisieren die Änderungen und kündigten eine Prüfung an. Mehr als 1 Milliarde Menschen nutzen inzwischen WhatsApp. 2014 hatte Facebook das Unternehmen übernommen. Die deutschen Vereine haben in der Vorrunde der Fußball Champions League schwere Gegner erwischt. Das ergab die Auslosung in Monaco. Mönchengladbach spielt gegen Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow. Der deutsche Meister Bayern München trifft erneut auf Vorjahresfinalist Atletico Madrid sowie Eindhoven und Rostov. Leverkusen ist in einer Gruppe mit Moskau, Tottenham Hotspur und Monaco. Dortmund trifft auf Titelverteidiger Real Madrid, Sporting Lissabon und Warschau. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 26. August.
Hoher Luftdruck sorgt auch morgen für einen wolkenlosen Himmel. Nur im Nordwesten macht sich ein Tiefausläufer bemerkbar. In der Nacht ist es klar, an Flüssen und Seen bildet sich regional Nebel. Morgen gibt es wieder reichlich Sonnenschein. Im Nordwesten wird es im Verlauf etwas wolkiger, vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Heute Nacht am kühlsten im Bayerischen Wald, in einigen Städten im Westen noch 22 Grad. Auf Sylt wird es morgen nicht wärmer, sonst verbreitet über 30, an der Mosel bis zu 36 Grad. Auch am Samstag überwiegend sonnig, im Nordwesten, später auch im Westen wolkig und einzelne Hitzegewitter. Die sind hier am Sonntag zum Teil heftig, sonst noch wenig Änderung. Am Montag im Süden und Osten teilweise gewittrige Regenfälle und insgesamt deutlich kühler.
Um 22.30 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. ARD-Vorwahlumfrage in Mecklenburg-Vorpommern, SPD trotz Verlusten klar vorn und die EU nach dem Brexit-Votum, Merkels Pendeldiplomatie vor dem Gipfel.